Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Es ist Oktober, es dunkelt früh ein und mit Halloween wird es definitiv gruselig. Ein bisschen Horror täge gut, sagen gewisse Forscherinnen und Forscher. Aber was, wenn die Angst anfängt, dein Leben zu bestimmen?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Halloween ist längst von Amerika in die Schweiz übergeschwappt. Überall sieht man sie. Künstliche Spinnenwuppen, Plastikspinnen, Skelett, mörderische Glöhne und Blut. Für viele Gruselfans die schönste Zeit des Jahres, für andere der pure Horror. Gerade Leute, die eine Spinnenphobie haben, haben es aktuell nicht leicht. Einerseits hat es überall Attrappen, andererseits verkrüchen sich die lebenden Tiere mit den vielen langen Beinen wieder in unseren vier Wänden, weil es ihnen draussen nämlich zu kalt wird. Ich persönlich habe gar keine Mühe mit Spinnen, kenne aber viele, die es nicht mit den eigenen Händen schaffen, so ein Krabbeltier aus ihrem Schlafzimmer zu bugsieren. Da helfe ich dann wie eine edle Ritterin ganz gern. Dafür habe ich Höhenangst und eine Schlangenphobie. Das zeigt, Phobien, also eine grosse spezifische Angst vor etwas, gibt es viele. Dabei sind die Spinnenphobie, im Fachjargon Arachnophobie, oder die Höhenangst, auch als Akrophobie bekannt, die allerhäufigste Angst. Dann gibt es aber auch noch ganz spezifische Phobien wie die Trypophobie, die Abneigung gegenüber Sachen mit Ansammlungen von kleinen Löchern, oder das unangenehme Befinden beim Hören von langen Wörtern, die sich ironischerweise Hypopotomonstrose Quepidaliophobie nennt. Aber wieso entwickeln wir Menschen überhaupt so konkrete Ängste und warum wissen die einen sogar, dass ihre Angst irrational ist, können sie aber trotzdem nicht kontrollieren? Mein Name ist Sina Alvisetti und das und noch mehr beantwortet mir heute Stefanie Arnold. Sie ist Doktorandin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Bern. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Arnold.
Merci vielmals.
Was ist eigentlich die häufigste Phobie, die Sie im Praxisalltag antreffen?
So, im Rahmen von meiner Weiterbildung zur Psychotherapeutin bin ich bisher tatsächlich am meisten Leuten begegnet, die eine soziale Angststörung haben. Das sind Leute, die Angst haben, in sozialen Situationen von anderen Leuten negativ bewertet zu werden. Und sonst habe ich bei meinen PatientInnen aber auch viele spezifische Phobien gesehen, eben zum Beispiel Spinnen, Schlangen, Vögel, Höchchen. Allgemein sind Angststörungen Teil der häufigsten psychischen Erkrankungen auf der ganzen Welt. Und viele Betroffene holen sich aber leider keine Hilfe. Es kann sein aus Scham, Angst vor Stigmatisierung oder auch weil sie denken, dass die Angst einfach Teil von ihnen ist.
Mhm. Welche Arten von Phobien gibt es denn überhaupt? Wie kann man die kategorisieren?
Phobien gehören zu den sogenannten Angststörungen und dort gibt es so verschiedene Oberkategorien von diesen Angsterkrankungen. Die wichtigsten sind eben die spezifischen Phobien, dann die soziale Angststörung, die Panikstörung, die Agoraphobie und die generalisierte Angststörung. Bei den spezifischen Phobien bezieht sich die Angst immer so auf einen bestimmten Gegenstand oder eine Situation beziehen. Und eben, das kann zum Beispiel sein Angst vor Tieren.
Mhm.
Bei der sozialen Angststörung haben Betroffene oft Angst eben vor dieser negativen Bewertung in sozialen Situationen. Und wegen dem vermeiden sie auch soziale Situationen meistens. So der Klassiker, den vielleicht die meisten kennen, ist, dass man Angst hat vor dem Telefonieren, lieber ein E-Mail schreibt, statt anzuluten. Oder dass man in einem Laden nicht nach Hilfe braucht, wenn man ein Produkt sucht.
Oder auch einen Vortrag halten. Oder?
Ja, das ist ganz schlimm, genau. Bei der Panikstörung sind vor allem so unvorhergesehene Panikattacken im Vordergrund. Die können in jeglichen Situationen auftreten. Bei der Agoraphobie ist die Angst darauf bezogen, dass man sich in Situationen befindet, wo es schwierig ist, zu flüchten oder Hilfe zu bekommen. Das kann zum Beispiel im ÖV sein oder auch in einer Menschenmenge oder auf einem grossen, offenen Platz.
Mhm.
Und dann gibt es eben noch die generalisierte Angststörung und bei der ist das Thema, dass sich die Leute sehr viel, sehr lang und übermäßig Sorgen machen über ganz viele verschiedene Sachen im Alltag. Es kann die eigene Gesundheit sein oder Geschichten, die die Welt bewegen oder auch nur alltägliche Sachen wie Termine einhalten. Und bei all diesen Ängsten ist immer so eine Gemeinsamkeit, dass sich bei der Störung ein Angstkreislauf bildet. Das heisst, man spürt Angst in einer Situation und du dann die Situation sozusagen vermeiden, geht raus. Dann wird kurzfristig die Angst zwar weniger und es gibt Erleichterung, aber durch eben das Vermeiden lernt unser Gehirn, dass die Vermeidung hilft. Und die Angst hat ja wohl müssen begründet sein, weil es ist ja erst besser geworden, als wir aus der Situation rausgegangen sind. Wegen dem wird leider die Angst durch die Vermeidung langfristig verstärkt.
Wir reden später noch darüber, was dann eben mögliche Therapieformen sind oder wie man aus dem Kreislauf ausbrechen kann. Mhm. Aber wieso lohnt sich dann jetzt gerade spezifische Ängste auf etwas Bestimmtes, wie eben beispielsweise Spinnen, Höhe oder grosse Menschenmengen richten?
Das hat allgemein so mit der Entstehung von Angststörungen zu tun und das verstehen wir bis heute noch nicht ganz genau, wie das es zu dem kommt. Aber bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel gerade Spinnen oder Schlangen, die ja auch giftig können sein, gehen wir in der Wissenschaft von einem sogenannten Preparedness-Ansatz aus. Das heisst, wir sind wie prepared, für gewisse Reize schneller Angst zu empfinden. Und das sind meistens Sachen, die eben evolutionsbedingt wirklich bedrohlich sind. Eben zum Beispiel seit Hunderten oder Tausenden von Jahren sind wir mit Spinnen oder mit Schlangen oder mit Höhe konfrontiert worden. Und wir haben gelernt, das kann wirklich gefährlich sein. Mhm. Wegen dem kann es vorkommen, dass wir auf solche Sachen eher mit Angst reagieren, als auf zum Beispiel etwas Modernes wie ein Auto, sagen wir jetzt mal. Mhm. Auch wenn heute in der Schweiz wäre es jetzt vielleicht sinnvoller, auf ein Auto mit Angst zu reagieren, statt auf eine Spinne oder eine Schlange. Weil bei uns sind, glaube ich, Spinne und Schlangen nicht giftig und nicht lebensbedrohlich. Aber eben, weil es evolutionsbiologisch erst später ist gekommen, können wir nicht sofort eine Angst entwickeln. Man kann natürlich eben gleich auf ein Auto plötzlich eine Phobie entwickeln, wenn man zum Beispiel irgendwelche schlimme Erfahrungen gemacht hat oder so. Und eben das Wichtige ist, dass wenn man Erfahrungen macht, dass es eben zu dem Angstkreislauf kommt und immer so die Angst verknüpft ist mit etwas Bestimmtem.
Jetzt ist es aber eben sehr unterschiedlich, auf was man ängstlich reagiert. Eben Höhe ist bei mir ein Thema, Spinnen nicht. Was sind denn konkret die Auslöser für so Ängste? Weil eben evolutionsbedingt müssten wir vor allen drei Sachen Angst haben. Können das auch irgendwelche Traumata sein, beispielsweise in der Kindheit oder schlechte Erfahrungen an sich?
Es ist allgemein so, dass unterschiedliche Ängste können sich natürlich unterschiedlich entwickeln können. Zum Beispiel die spezifischen Phobien, eben Spinnenhöhe, die sich sehr oft schon in der Kindheit entwickeln. Ein Großteil von denen tut sich aber auch im Verlauf des Erwachsenenalters einfach wieder ausschleichen. Die soziale Angststörung zum Beispiel fängt meistens in der Jugend an oder die generalisierte Angststörung ist eher im Erwachsenenalter. Und eben das kann sein, entweder das, manchmal sieht man wie so einen Trigger, wie so ein prägendes Erlebnis. Ich weiss, mit drei hatte ich mal so eine schlimme Begegnung mit einer Spinne und seitdem habe ich Angst. Das kann es geben, dass es das gibt, aber es kann sich auch sehr schleichend entwickeln, dass es erst über Jahre sich das aufbaut und man kann es nicht wirklich auf einen Auslöser zurückführen.
Und wieso bleiben Phobien dann so hartnäckig, wenn man jetzt weiss, die Spinne, die ich gerade vor mir habe, die ist vielleicht gar nicht giftig, die macht mir eigentlich gar nichts?
Ja, das hat grundsätzlich damit zu tun, dass Angst eine sehr grundsätzliche, sehr alte und sehr starke Emotion ist. Weil Angst soll uns ja vor Gefahren schützen und wird auch im Hirn von einer Region gesteuert, die heisst Amygdala. Und auf die haben wir gar nicht einen bewussten Zugriff und können gar nicht rational dort agieren. Es gibt wie einen anderen Bereich, den Präfrontalkortex. Dort ist mehr das Rationale angesiedelt. Und es ist sehr schwierig, dort irgendwie in Austausch zu kommen. Und auch wenn wir Angst haben, reagieren wir halt nicht nur im Kopf, wir haben Angst, sondern es nimmt halt den ganzen Körper ein. Das ist auch oft automatisch und schnell. Da gibt es zum Beispiel das Herzrasen oder das Schwitzen, das Zittern. Unsere Atmung wird ein bisschen schneller. Und das fühlt sich halt alles auch sehr bedrohlich an, auch wenn gar keine reale Gefahr da ist. Das heisst, eben, selbst wenn wir sagen können, hey, ich weiss eigentlich, ich muss keine Angst haben, rational ist das nicht gefährlich, spüre ich gleich immer noch die körperlichen Reaktionen und das macht eben die Angst so hartnäckig.
Mhm. Das verstärkt es dann wie noch, oder? Weil man das Gefühl hat, das körperliche Erlebnis bestätigt mir ja nur, dass etwas nicht gut ist. So.
Genau, ja, das ist vor allem bei Panikstörungen ein wichtiger Mechanismus, wo die Angst vor der Angst der, glaub, auch noch kommt.
Genau, über das reden wir auch noch. Aber vielleicht schauen wir zuerst mal ein bisschen zurück. Wie haben sich Phobien entwickelt, wenn wir jetzt retrospektiv auf die letzten 50 Jahre schauen? Leiden immer mehr Leute unter Phobien oder gibt es mehr unterschiedliche Phobien?
Es gibt, wenn man so in die Studienlage hineinschaut, es gibt ein paar Studien, die grundsätzlich dafür sprechen, dass es jetzt in der heutigen Zeit mehr Angststörungen gibt als vor 30, 40, 50 Jahren. Bei dem muss man aber vorsichtig sein, weil es ist immer schwierig, das einfach so zu interpretieren, weil es kann natürlich einerseits einfach damit zusammenhängen, dass wir heute Angststörungen und Phobien besser erkennen, wir können es besser diagnostizieren, es ist vielleicht auch weniger stigmatisiert, das heisst, mehr Leute trauen sich auch darüber zu reden und offener darüber zu berichten und mehr Leute sind informiert, dass es eine Krankheit könnte sein. Und gleichzeitig können natürlich auch gesellschaftliche Belastungen wie irgendwie Unsicherheit, globale Krisen auftreten und die machen uns alle anfälliger für Störungen. Wegen dem es ist es schwierig zu sagen, ob es wirklich mehr sind oder nicht, aber auf dem Papier, vielleicht weil es einfach besser erfasst wird, sieht so aus, als wäre es mehr.
Jetzt haben Sie eben vorher die sogenannte Phobophobie erwähnt, also die Angst vor der Angst. Wird jede Phobie untherapiert irgendwann zu einer Phobophobie?
Nein, das ist nicht bei allen der Fall. Aber vor allem bei Panikstörung ist es sehr, sehr häufig, dass es so ist. Weil eben viele Leute mit der Angststörung entwickeln nachher eben die Angst vor der Angst selber. Also eben genau vor diesen Angstgefühlen und die unangenehmen körperlichen Empfindungen, die wir vorhin angeschaut haben. Weil das eben für sehr viel unangenehm ist auszuhalten. Und das ist eben bei Panikstörung der Fall, weil bei Panikstörung ist auch vor allem der Hauptfokus eben die körperlichen Symptome von diesen Panikattacken. Und wenn man wie Angst vor diesen Symptomen hat, tut sich wie der Angstkreislauf noch mehr verstärken, weil schon nur die Erwartung, dass man Angst könnte haben, löst nachher wie schon Angst aus, bevor wir uns überhaupt irgendwie in eine bedrohliche Situation haben müssen begeben.
Und wie lässt sich der Angstkreislauf dann durchbrechen?
Da kommen wir sicher auch bei der Therapie noch darauf zurück, aber der Angstkreislauf kann durchbrochen werden, indem man sich eben diesen angstauslösenden Situationen oder Gegenständen sich denen stellt und sie nicht vermeidet. Und das nennt man auch Exposition. Wenn man in so eine Situation geht, erlebt man nämlich, dass halt die Angst ansteigt, so wie wir es können, aber anstatt in die Vermeidung zu gehen, anstatt die Situation zu verlassen und dass die Angst weniger wird durch die Vermeidung, bleiben wir in dieser Situation drinnen. Und unsere Angst hat quasi so ein natürliches Ablaufdatum. Die kann nicht bis ins Unermessliche aufsteigen, weil unser Körper kann auch nicht unermesslich Angst haben. In der Regel nach ein paar Minuten flacht es auch wieder ab. Und es ist wichtig, dass wir das erleben, wenn wir in der Situation bleiben und die Angst aushalten, dass eben die Angst abschwächt. Und durch das lernt eben nachher das Gehirn, ich kann das aushalten, es passiert mir nichts Schlimmes. Und so kann man den Kreislauf, wenn man es immer wieder wiederholt, mit der Zeit abschwächen.
Wir hatten im Biologiezimmer so ein Schlangenterrarium und haben dann gefunden, vielleicht muss ich so eine einfach mal in die Hand nehmen. Es ist aber nur noch schlimmer geworden seither, weil das Anfühlen von der hat wie alles noch mehr verstärkt. Ist der Ansatz von eben der Expositionstherapie für alle das Richtige oder muss man da auch unterscheiden? Und welche vielleicht vielversprechende Therapien gibt es sonst noch?
Also die Expositionstherapie ist halt so wirklich die klassische Methode und wo man auch wirklich weiss, wenn man die gut durchführt, dass man grundsätzlich bei den meisten Leuten zufriedenstellende Resultate erzielen kann, dass die Angst wirklich weniger wird. Und das Wichtige bei dieser Expositionstherapie ist eben, dass man sich eben diesen Sachen aussetzt. Das kann aber auch wirklich schrittweise passieren. Man kann auch nicht mit einer Person, die wirklich schlimm jetzt eben vielleicht eine Schlangenphobie oder eine Spinnenphobie hat, man kann nicht von heute auf morgen plötzlich eine Spinne oder eine Schlange in den Hang haben. Das kann eben sein, dass es nachher wie zu viel ist, sondern man kann sich dem auch annähern. Man kann zum Beispiel unterscheiden, man kann sich in Realität, aber auch nur schon in Gedanken wie diesen Reizen aussetzen. Man muss gar nicht eine Schlange anlängen, um mal anzufangen, sich so ein bisschen zu exponieren. Man kann schon nur mit den Gedanken anfangen. Und durch das lernen wir eben, dass die Angst nicht endlos ist und man kann sich eben dem langsam annähern. Wir reden auch so von so Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten, dass man sich zum Beispiel viele Leute dann irgendwie mit den Fingern spielen oder so, um sich wie abzulenken. Wichtig bei so Expositionen ist, dass man sich wirklich voll dem Reiz widmet. Nur dann kann es wirklich die grösstmögliche Wirkung haben.
Was für alternative Therapieformen gibt es sonst noch?
Eben die Expositionstherapie ist wie so der Klassiker und der, den ich eigentlich auch allen empfehlen würde, wenn sie Lust hätten, das zu machen. Und das kann man eben zum Beispiel auch unterscheiden, eben jetzt gesagt, in Gedanken oder im echten Leben. Man kann es aber auch zum Beispiel in so einem Virtual Reality Space, könnte man es zum Beispiel auch probieren. Mhm. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die irgendwie mit Hypnosetherapie oder so versucht haben, mit Angststörungen etwas zu machen. Aber dort ist meine Expertise nicht. Ich weiß nicht, wie die Resultate dort aussehen.
Wir haben genau mal Erfolg gemacht zu dieser Virtual Reality Therapie, eben gegen Flugangst. Mhm. Ist das dann auch ein Ansatz, der bei anderen Ängsten funktionieren kann?
Unbedingt, ja. Eben gerade für Höhenangst, Spinnenangst oder Schlangenangst kann sich das sehr gut eignen, weil dort eben kann man im normalen Zimmer oder auch im Rahmen von einer Therapie, im Therapiezimmer, kann man plötzlich eben auf einer 100 Meter hohen Klippe stehen oder man kann sich auch neben einer Vogelspinne oder neben einer Schlange setzen und der Körper zeigt dann oft in dieser Virtual Reality Umgebung ähnliche Reaktionen, wie es halt in der richtigen Welt so ist. Mhm. Und eben auch dort in dieser Umgebung kann man üben, sich diesen Situationen zu stellen, die Angst auszuhalten und so damit umzugehen. Und es gibt auch noch weitere digitale Optionen, was es so gibt für Angsttherapie. Es gibt eben zum Beispiel so Online-Selbsthilfeprogramme, eben eins habe ich, bin ich jetzt gerade im Forschen zur sozialen Angst. Und nachher bin ich noch im Studienteam von einem anderen Programm, das wir am Erforschen sind. Es geht auch um Leute, die unterschiedliche Angsterkrankungen haben. Und das nennt sich UKADO und tut sich eigentlich an Leute richten, die eigentlich gerne mal Therapie würde in Anspruch nehmen, aber das vielleicht jetzt gerade noch nicht können. Also falls es da außen Leute gibt, die zulassen, vielleicht ein bisschen Mühe mit Angst haben, aber noch gar keinen Therapieplatz haben oder sich noch nicht bereit fühlen für eine Therapie, könnte das vielleicht etwas sein in der Zwischenzeit.
Mhm. Vielleicht zum Schluss noch schnell, Halloween gruselt man sich ja doch auch mal noch gern. Gibt es so etwas wie eine gesunde Angst?
Auf jeden Fall. Angst ist an sich etwas sehr Gesundes und eben etwas sehr Wichtiges. Weil eben sie schützt uns vor echten Gefahren, sie tut unser Überleben sichern. Und es ist wirklich nur, wenn sie so übermäßig stark wird, dass es dann unser Leben stark einschränken kann. Und erst dann redet man auch von einer Störung, wenn es wirklich einschränkend ist. Wegen dem, wenn jemand jetzt nur eine Phobie hat von einer ganz bestimmten Schlangenart, die es nur in einem Land irgendwo gibt, dann würde man auch nicht von einer Störung reden, weil es den Alltag halt nicht einschränkt.
Mhm.
Man kann auch sagen, Angst an sich ist nichts Schlechtes. Sie will uns schützen. Und in der Therapie oder in der Behandlung geht es einfach darum, die Angst wieder auf ein gesundes Mass runterzubringen, dass sie uns eben nicht mehr so blockiert.
Dann danke ich Ihnen vielmals für die Einsichten und das Gespräch, Frau Arnold.
Danke ebenfalls.
Hast du vielleicht auch eine Angststörung, zum Beispiel soziale Angst oder Angst vor Menschenmengen? Dann braucht dich die Forschung. Stefanie Arnold und ihr Team untersuchen auf der erwähnten digitalen Plattform UKADO eine Intervention für Leute mit Angststörungen. Falls du mal so ein Online-Programm für Angststörungen gratis ausprobieren willst, dann kannst du das im Rahmen dieser Studie machen. Wir verlinken dir die Infos dazu in den Shownotes. Mein Name ist Sinal Visetti und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns 5 Sterne da. Der Abschluss macht wie immer der Reto Scherer mit einem Random Fact. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0,5% der männlichen Bevölkerung stammt vom Genghis Khan ab. Im Jahr 2003 sind das noch rund 16 Millionen Männer gewesen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.